SRF 2 Kultur.
Mit seinen Romanen Der Fremde und Die Pest faszinierte Albert Camus Millionen von Leserinnen und Lesern. Heute, vor 100 Jahren, am 7. November 1913, kam er in sehr ärmlichen Verhältnissen in Algerien zur Welt. Nur 46 Jahre später riss ihn ein Autounfall brutal aus dem Leben. Literarisch hatte er bereits alles erreicht. Als Held der Hoffnungslosigkeit und des Absurden war er ein intellektueller Star, dem schon in jungen Jahren der Literatur-Nobelpreis verliehen wurde. Literatur zu Camus gibt's reichlich, auch mehrere Biografien existieren bereits. Nun legt Iris Radisch, Feuilletonchefin der Zeit, eine neue Biografie von Albert Camus vor. Sandra Leis hat sie dazu befragt.
Haben Sie während Ihrer Recherchen etwas grundsätzlich Neues über Camus herausgefunden?
Ich habe vor allen Dingen die Gewichte neu verschoben. Es gibt einfach zwei große Biografien von Herbert Lottmann und von Olivier Todd, die sehr viel Material bieten, die sich aber sehr zurückhalten, was Bewertungen, was den Zeitkontext, was Interpretationen angeht. Und ich fand, dass das Augenmerk bisher nicht nur in diesen beiden Biografien, sondern allgemein viel zu sehr auf dem Französischen, auf dem Pariser Camus lag, auf dem Humphrey Bogart der Literatur, und dass man darüber den anderen Camus vergessen hat, den Mann, der aus Algerien kam, der der mediterranen Landschaft so verbunden war und allem, was für ihn so dazugehörte.
Gefragt nach den 10 bevorzugten Wörtern, sagte Camus: die Welt, der Schmerz, die Erde, die Mutter, die Menschen, die Wüste, die Ehre, das Elend, der Sommer, das Meer. Nach diesen 10 Begriffen haben Sie Ihre Biografie aufgebaut.
Ja, das sind für mich wie magische Worte. Magische Worte, die eben sowohl seine Existenz, seine biografische Existenz, aber auch sein Werk beschreiben. Es sind Worte, die alles angezogen haben. Die Mutter, damit fange ich in meiner Biografie an, die war für ihn zentral. Die war der Maßstab für die Welt. Es war eine ganz einfache Frau, eine Frau, die wahrscheinlich eine psychische Krankheit hatte, so deute ich es jedenfalls, weil sie konnte keine Emotionen zeigen, sie konnte ihrem Kind keine Emotionen zeigen, als es sehr krank war. Sie hat nur 400 Worte sprechen können, sie hat sehr schwer gehört, sie hat überhaupt keine Rührung gehabt. Ihre einzige Unterhaltung war, sich mit dem Stuhl abends ans Fenster zu setzen und hinauszuschauen.
Das Buch trägt den Titel »Das Ideal der Einfachheit«. Verkörpert die Mutter ein Stück weit auch diese Einfachheit?
Ja, das kann man schon sagen. Also, dass er, das war im Grunde auch immer noch bis zu seinem Lebensende sein ästhetisches Ideal.
Wenn man ihre Biografie liest, so wird klar, bei Camus gab es eine untrennbare Einheit zwischen Leben und Werk. Er lebte, was er schrieb. Macht das seine Bücher besonders authentisch?
Für mich ja. Also für mich sind das wirklich ehrliche Bücher in einer ganz radikalen Weise. Und ich finde, man kann sie auch so lesen. Es sind Bücher, die einen selbst bis in die eigene Existenz hinein berühren. Das sind nicht nur so Lesefrüchte, Bildungserlebnisse, sondern ich kann es für mich sagen, es hat mich wirklich erschüttert. Diese Jahre mit Camus haben mich verändert, könnte ich so pathetisch sagen.
Inwiefern?
Haben mich etwas gelehrt, ja. Haben mich eben wirklich doch tiefer ins Mark getroffen als vieles andere. Und das hängt meiner Ansicht nach eben damit zusammen, dass auch Camus selbst sie so radikal und existenziell gemeint hat. Leben und Schreiben, Sie sagten es ja, war für ihn untrennbar. Und er selber ist für mich so eine Art Lebenskunstwerk.
Ist deshalb sein Werk heute noch so aktuell? Oder gibt es noch andere Gründe?
Naja, es gibt ganz viele Gründe. Das ist einer, dass man ihn eigentlich auch ohne große Vorbereitung, eben ohne großen Anmerkungsapparat, ohne große Exegesen, man kann ihn einfach so lesen. Man kann auf ihn zugehen und er spricht zu einem. Das finde ich ganz deutlich. Aber natürlich hat er auch Botschaften für uns. Er ist ja sehr visionär. Also seine Kritik nur beispielsweise an unserem Fortschrittsdenken, auch seine Kritik an den großen Geschichtsutopien. Er sagt, es gibt keine Utopie, keine Idee, für die man heute darben sollte. Das Paradies im Jenseits gibt es weder im Himmel noch auf Erden. Es geht immer darum, jetzt zu leben, sich jetzt zu erfüllen und so, und den Augenblick auch ernst zu nehmen.
Im Paris der 1930er und 40er Jahre gehörte Albert Camus, ein Parvenu, zu den großen intellektuellen Stars und fühlte sich trotzdem immer fremd. Frankreich, la Grande Nation, hatte lange Zeit ein gespaltenes Verhältnis zu Camus. Und so richtig entspannt ist das Verhältnis bis heute nicht. Darüber hat Sandra Leis mit Iris Radisch gesprochen, die zum heutigen 100. Geburtstag eine neue Biografie von Camus geschrieben hat.
Als Nicolas Sarkozy noch Präsident von Frankreich war, wollte er Camus unbedingt nach Paris holen, ins Pantheon, an die Seite von Voltaire und Rousseau. Warum ist Sarkozy das nicht gelungen?
Das ist ihm nicht gelungen, weil natürlich die Erben, und das sind die Zwillinge von Camus, Jean und Catherine Camus, 1945 geboren, von seiner Ehefrau Francine Camus, die beiden haben das Recht. Die haben das Recht aufs Werk, die müssen zustimmen, egal was man möchte. Die müssen die Einwilligung geben, ob man Manuskripte sieht, ja oder nein. Und die müssen auch ihre Einwilligung geben, ob die Gebeine ihres Vaters von Lourmarin, dem Dorffriedhof in Lourmarin in der Provence, wo Camus beerdigt werden wollte, wo er sein letztes Traumhaus, sein Lebensendhaus hatte, ob er von da nach Paris verbracht wird. Und Catherine Camus, mit der ich gesprochen habe, hat erst zugestimmt, weil viele kleine Leute haben sie bestürmt, haben gesagt, das ist doch eine Ehre für uns, er ist doch einer von uns, von den armen kleinen Leuten und das ist eine Ehre. Und sie hat zugestimmt, aber Jean, der Bruder Jean Camus, der in Paris in der Familienwohnung in der Rue Madame lebt, der hat gesagt nein und das hat dann gegolten. Und Catherine hat mir hinterher gesagt, zum Glück hat Jean nein gesagt.
Zwischen Sartre und Camus gab es einen heftigen Streit. Danach war Camus in Frankreich sehr isoliert. Hat Frankreich inzwischen Camus anerkannt?
Ich finde nicht. Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Wenn man sich anguckt, was jetzt zum Centenaire, also zum 100. Geburtstag von Camus in Frankreich passiert, muss ich sagen, das ist fast gar nichts. Es gibt in Paris keine große Ausstellung, wie es sie für andere große Autoren selbstverständlich in der Vergangenheit gegeben hat. Es gibt eine wirklich sehr unbedeutende kleine Ausstellung in Aix-en-Provence. Ja. Die große Ausstellung ist gescheitert. Ich sehe es nicht. Es gibt natürlich ein paar neue Publikationen, selbstverständlich. Endlich geht der Geburtstag nicht spurlos am Buchhandel vorbei. Aber im Großen und Ganzen sehe ich nicht, dass er vollständig rehabilitiert ist. Überall sitzen, glaube ich, immer noch die Sartreaner, die großen Maître-Penseurs wie Bernard-Henri Lévy sind Sartreaner, haben große Bücher über Sartre geschrieben. Und bei aller Anerkennung für Camus spotten sie immer noch über diesen Sonnenanbeter, über diesen mediterranen Camus.
Was war denn der Kern dieses Streites zwischen den beiden großen Figuren Camus und Sartre?
Das bezog sich auf die Bewertung des Stalinismus und des Totalitarismus in Osteuropa und in der Sowjetunion. Sartre hat da zähneknirschend zugeguckt, er wusste um die Lage, er wusste um den Gulag, aber um der marxistischen Utopie willen hat er jedenfalls eine Zeit lang zugeguckt und hat nichts dazu gesagt, im Gegenteil, reiste in die Sowjetunion und erzählte später in der Libération, wie wunderbar die Sowjetbürger leben. Camus war da radikal, hat gesagt, das ist unmöglich, das geht nicht, jeder Totalitarismus ist falsch, weil er Opfer kostet und es gibt kein Geschichtsziel, was diese Opfer wert ist.
Sagt Iris Radisch, Feuilletonchefin der Zeit. Ihre Biografie Camus, das Ideal der Einfachheit, ist bei Rowohlt erschienen.
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten. Am Mikrofon begrüßt sie Eva Pfierter. Das Swiss Institute in New York hat einen neuen Direktor. Seit Anfang November leitet Simon Gaste das renommierte Kulturzentrum. Der 29-jährige gebürtige Franzose Gaste arbeitete bis anhin als unabhängiger Kurator und lebt seit 7 Jahren in New York. Bei einem Empfang für den neuen Direktor sagte der Schweizer Generalkonsul in New York, François Bacher, die Wahl von Gaste sei Zeichen einer weltoffenen Schweiz, in der sich Kunst und Kultur aus allen Richtungen kreuzten. Das 1986 gegründete Swiss Institute gilt als wichtiges Forum für den kulturellen Dialog zwischen der Schweiz, Europa und den USA. Die Festspiele Zürich erhalten von der Stadt nicht mehr Geld als bisher. Das Stadtparlament hat gestern Abend eine Erhöhung des jährlichen Beitrags auf 500.000 Franken abgelehnt. Von den zusätzlichen Mitteln hätten die mittleren und kleinen Kulturhäuser profitieren sollen. Eine Mehrheit des Stadtparlaments sprach sich mit Verweis auf die schlechte finanzielle Situation der Stadt gegen die Vorlage aus. Nur FDP und Grüne votierten dafür. Stadtpräsidentin Corinne Mauch bezeichnete den Entscheid als Motivationsdämpfer für die Festspiele. Hinter den Zürcher Festspielen stehen das Opernhaus, die Tonhalle, das Kunsthaus und das Schauspielhaus. Sie organisieren jeweils im Juni ein Kulturprogramm, das von Stadt und Kanton Zürich finanziell unterstützt wird.
Heute jährt sich zum 100. Mal der Geburtstag von Albert Camus. Camus war ein sogenannter Pied Noir, stammte von Eltern ab, deren Vorfahren nach der französischen Kolonisierung Algeriens im Land gesiedelt hatten. So verbrachte er seine Kindheit und Jugend in ärmlichsten Verhältnissen in einem Vorort von Algier. Wer hätte da gedacht, dass dieser Junge einmal zu einer bedeutenden Stimme der französischen Literatur würde, dass seine Bücher zu modernen Klassiker würden? Allen voran der Roman Der Fremde. Ein Buchtipp von Franziska Hirsbrunner.
Die Lakonik der ersten Sätze ist unübertroffen. Und so, wie Camus selbst sie liest, schlägt einem die ganze Kälte der Welt ins Gesicht.
Aujourd'hui, Maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier.
Heute ist Mama gestorben, vielleicht auch gestern, ich weiß nicht. Ich habe ein Telegramm vom Heim bekommen. Mutter verstorben. Beisetzung morgen. Hochachtungsvoll. Das will nichts heißen. Es war vielleicht gestern. Albert Camus war 26, als er seinen Roman vom kleinen Angestellten Meursault schrieb. Den eigenwillig nüchternen Bericht eines Mannes, der so ungerührt und unbeteiligt seine Mutter zu Grabe trägt, wie er später am Strand von Alger zum Mörder an einem Araber wird. Als das Buch 1942 im besetzten Paris bei Gallimard erschien, schlug es ein wie eine Bombe, denn es traf exakt die Demarkationslinie zwischen illusionsloser Ohnmacht angesichts der Niederlage gegen die Deutschen und dem zunächst aussichtslosen Entschluss zum Widerstand. Der Fremde ist aber, wenn überhaupt, ein Resistance-Roman vor der Zeit, kurz bevor die Wehrmacht am 10. Mai 1940 ihre Westoffensive startete und in einem Blitzkrieg die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich überrannte, hatte Camus das Manuskript fertiggestellt. Und der Roman hat die Zeitläufte überdauert. Noch immer schlägt er mit seiner grau in grauen, dabei umso intensiveren Atmosphäre einer Stunde Null in Bann. Denn Meursault ist nicht bloß fatalistische Dumpfbacke und seine Weigerung, Gefühle zu äußern, die er nicht hat, seine Weigerung zu leugnen, was ihm als Wahrheit scheint, möge es noch so sehr gegen die guten Sitten verstoßen, ist nicht billiges Anything Goes und No Future Gehabe. Der Fremde, Schullektüre seit Generationen, erzählt auf verschwiegene, geheimnisvolle Weise vom menschlichen Schicksal des Unbehaustseins, aber auch von der Verantwortung dem Leben gegenüber, jenseits aller Ideologien. Deshalb kann man dieses Buch immer wieder neu für sich entdecken.
Sie startete mit vielen Vorschusslorbeeren. Weit über die Region Basel hinaus, ja sogar in Deutschland, war die Gründung der Tageswoche vor 2 Jahren ein Thema. Weil sie sich als Alternative zur Basler Zeitung mit ihren unklaren Besitzverhältnissen präsentierte, weil sie sich von einer Stiftung vorfinanzieren ließ und weil sie das Experiment wagte, einen aktuellen Online-Auftritt mit einer wöchentlichen Printversion zu verbinden. Morgen feiert die Tageswoche ihren 2. Geburtstag und schaut bereits auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Martin Lehmann.
Morgen Freitag knallen bei der Tageswoche die Korken. Redaktion und Verlag feiern im Unternehmen Mitte in Basel das 2-jährige Bestehen. Allerdings dürfte die Festfreude etwas getrübt sein. Das Branchenblatt «Schweizer Journalist» hat nämlich der Tageswoche pünktlich zum Geburtstag ordentlich in die Suppe gespuckt. Das Projekt stehe vor einem Scherbenhaufen, war da zu lesen. Das Verhältnis zwischen Redaktion und Redaktionsleitung sei zerrüttet, was man mit dem Produkt eigentlich wolle, sei auch nach 2 Jahren nicht klar und auch der wirtschaftliche Erfolg lasse auf sich warten. Der Reihe nach. Tatsächlich hat Redaktionsleiter Dani Winter Ende September 2 Redaktoren entlassen.
Es ist so, dass wir nach 2 Jahren waren, eine Überprüfung durchgeführt haben, ob wir gut unterwegs sind bei der Erreichung unserer Ziele und haben einen gewissen Korrekturbedarf ausgemacht. Namentlich wollen wir unsere Aktivitäten im digitalen Sektor verstärken und zu diesem Zweck haben wir auch eine ganze Reihe neuer Leute eingestellt.
Kein Abbau also, sondern ein Umbau. Trotzdem, die Entlassungen führten dazu, dass sich die Redaktion in einem besorgten Brief an ihre Vorgesetzten wandte. Man fühle sich übergangen, nicht ernst genommen, ja, vor den Kopf gestoßen, hieß es da, und man sei auch zunehmend demotiviert. Redaktionsleiter Dani Winter räumt ein, dass es zu Spannungen, auch zu Kommunikationspannen gekommen sei, aber...
Ich kann auch sagen, das ist schon ein Monat her, dass das Schreiben verfasst wurde. Und seither waren wir hier alle nicht untätig, sondern wir haben miteinander geredet. Und ich, ist ja klar, dass ich das sage als Redaktionsleiter, aber ich behaupte jetzt mal, die Stimmung in unserem Laden ist ganz okay.
Und was ist mit der Strategie? Kritiker bemängeln, die Tageswoche sei weder Fisch noch Vogel, weder Printmedium noch Online-Plattform, sondern von beidem ein bisschen und nicht so ganz richtig. Was also will die Tageswoche sein?
Die Tageswoche will ein Medium für die Leute in der Region Basel sein. Und die Betonung liegt da auf ein Medium. Und um die Leute hier fachgerecht bedienen zu können, benutzen wir diese beiden Kanäle aktuell. Das kann sich verändern. Wer weiß, was morgen erfunden wird. Wenn nötig ist, schicken wir unsere Inhalte wie ihr durch die Luft, durch den Äther. Aber im Moment sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt mit den Kanälen, so wie wir sie jetzt haben.
Womit die dritte Frage skizziert wäre. Wie sieht's aus mit dem publizistischen und dem wirtschaftlichen Erfolg des Projekts Tageswoche? Da wird Dani Winter etwas ungehalten. Die wöchentliche Printausgabe habe eine beglaubigte Auflage von 27.500 Exemplaren, 5.000 mehr als noch vor einem Jahr. Man solle ihm bitteschön eine andere Zeitung nennen, die proportional ebenso stark gewachsen sei. Ja, dann sei er bereit, über die Bücher zu gehen. Und im Übrigen, auch die Zahl der Online-Klicks könne sich sehen lassen. Kurz, ja, es sei in diesen 2 Jahren mitnichten alles rund gelaufen, aber man lerne jeden Tag dazu und sei auch zuversichtlich, den Businessplan zu erfüllen und also in 2 Jahren selbst tragend zu sein. Schon jetzt betrage der Kostendeckungsgrad mehr als 50%. Dani Winter ist also optimistisch, den Zweiflern und Skeptikern zum Trotz.
Ich habe keinerlei Veranlassung zu befürchten, dass wir unser Ziel nicht erreichen und jenen, denen die Tageswoche nicht schmeckt, will ich nur sagen, gewöhnt euch lieber dran, weil die geht so schnell nicht wieder weg.
Der spektakuläre Münchner Bilderfund, der jetzt publik wurde und damit der Fall Gurlitt, ist auch heute ein großes Thema in den Feuilletons. Gibt es denn neue spannende Aspekte, Eva Pfierter?
Jein. In vielen Feuilletons wird auch heute noch einmal die Familiengeschichte der Gurlitts aufgearbeitet. Einzelne Kontakte werden beleuchtet, die Einsamkeit und Schrulligkeit des Cornelius Gurlitt geschildert. Etwas anders sind die Texte in der Süddeutschen Zeitung und im Tagesanzeiger. Die Süddeutsche Zeitung befasst sich nämlich mit Protokollen von 1945. Jenen Protokollen, die Hildebrand Gurlitts Befragung durch die sogenannten Monuments Men zeigen. Die Monuments Men waren Fahnder der Monuments Fine Arts and Archive Section der Alliierten. Sie durchsuchten ab 1943 ganz Europa nach Raubkunst. Dieser Ansatz ist interessant, weil die Protokolle zeigen, dass die damalige Befragung von Hildebrand Gurlitt insbesondere um Bilder französischer Provenienz kreiste. Die Alliierten hätten von Gurlitt wissen wollen, wie er an Werke von Courbet, Udry und Degas gekommen war. Gurlitt habe ausgesagt, er habe all diese Bilder legal in Paris erworben. Laut den Protokollen seien die Offiziere der Besatzungsmacht jedoch skeptisch geblieben und hätten auch noch so kleine Widersprüche notiert. Trotzdem gaben sie Gurlitt 1950 die meisten seiner Kunstwerke zurück. Der Tagesanzeiger hingegen wirft heute einen Blick auf Raubkunst in der Schweiz. In den letzten 15 Jahren seien etwa 50 Fälle entdeckt worden. Und obwohl die Schweiz 1998 die Washingtoner Erklärung verabschiedet hat, würden noch immer manche Schweizer Museen Widerstand gegen die Übereinkunft zur Raubkunst leisten und die verschlungenen Wege mancher Kunstwerke zu wenig seriös abklären. Laut einer Befragung des Bundesamtes für Kultur haben im Jahr 2010 nämlich nur 10% der Schweizer Museen Herkunftsrecherchen durchgeführt. Es bestehe in diesem Bereich also Sensibilisierungsbedarf, ließ das Bundesamt verlauten. Diesem und den Provenienzforschern wird die Arbeit also nicht so schnell ausgehen.
100 Sekunden Wissen.
Jahrzehntelang war er der große Superstar der weltweiten evangelikalen Bewegung, der amerikanische Baptistenprediger Billy Graham.
We cannot escape Jesus. I've never heard of an opera or a play even about Buddha or Muhammad or Gandhi. But our generation has become hung up on Jesus.
Billy Graham füllte Footballstadien, beriet Regierungen und bekehrte Präsidenten. Heute wird er 95 Jahre alt und Hans-Jörg Schulz erinnert an seine Glanzzeiten in 100 Sekunden.
Sie nannten ihn das Maschinengewehr Gottes und wo immer der Führer der US-Evangelisten bei seinen Kreuzzügen auftrat, da glühten die Herzen und es klingelten die Kassen. Der Mann mit der warmen und kraftvollen Stimme hat 70 Jahre lang das gläubige Amerika personifiziert. Kein Prediger hat so früh das Fernsehen für seine Zwecke instrumentalisiert, um seinen Landsleuten einerseits den Satan auszutreiben und andererseits über seine Videos, DVDs und Predigten Hunderte von Millionen einzutreiben. Der Bauernsohn Billy Graham wurde am 7. November 1918 geboren, also in der Schlussphase des Ersten Weltkrieges. Die USA waren noch keine Supermacht und der Protestantismus war so etwas wie Staatsreligion. Schon als Teenager predigte er von Sünde und Bekehrung. Seine eher schlichte Theologie zog bald die Massen an. Wo immer Billy Graham seine Wortsalven abfeuerte, waren Zehntausende dabei. Wer ihm gelauscht hatte, fühlte hernach eine innere Reinheit, war sogleich immun gegen Abtreibung, Stammzellenforschung oder Sex vor der Ehe. Bei Präsident Richard Nixon, mit dem Graham befreundet war, beklagte er sich, dass die Juden das Land im Würgegriff hätten. Und George W. Bush bekannte, Graham habe ihn weg vom Alkohol und hin zum Glauben geführt. Heute feiert der Evangelistenverband in den USA eine Riesenparty für den greisen Charismatiker. Mit dabei sind die Tea Party-Ikone Sarah Palin und der Immobilienmogul Donald Trump. Und in seinem neuesten Buch beklagt sich Billy Graham in bewährter Manier, dass diese sündhafte Welt immer schlechter werde.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.